Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mal wieder CHRO Talk und ich freue mich ganz besonders, die Chief People and Culture Officerin Germany and Europe am Start zu haben von Hays. Hays werden viele Leute von euch natürlich kennen aus der HR-Szene. Am Start ist heute Imke Mahner, die diesen Job innehat. Herzlich willkommen, Imke. Ich freue mich, dass du da bist.
Jero, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, lass uns einfach mit dir als Person mal starten. Du bist ja schon ein paar Jahre bei Hays. Aber wie bist du überhaupt in diesem HR-Bereich gelandet? Wie ist es dazu gekommen? Wie war so dein eigener Weg in die HR-Szene rein?
Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe einen fast langweiligen Weg, aber auf der anderen Seite einen für mich furchtbar schönen und stringenten Weg, was meine Leidenschaft angeht. Ich habe eigentlich schon während der Abi-Zeit gewusst, dass ich wahnsinnig gerne in die Richtung was machen möchte. Und zwar diese Kombination zwischen Menschen und dem Business, also Mitarbeitern im Business und wie die sich gegenseitig auch beeinflussen und eben auch gemeinsame Chancen haben und auch Herausforderungen haben. Ich habe dann dementsprechend das studiert. Ich habe in England Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und bin dann über das Beratungsgeschäft bei Accenture in dem Bereich Talent Organization wirklich habe ich mich mit allen Themen auseinandergesetzt, zwar auf der beratenden Seite, aber alles immer genau um diese Themen Mitarbeitenden in Unternehmen. Nach 10 Jahren Beratung habe ich gedacht, so jetzt will ich mal die andere Seite kennenlernen. Beratung ist toll und hat unfassbar Spaß gemacht und ich habe wirklich das Privileg gehabt, mit ganz tollen Kundinnen und Kunden und tollen deutschen Unternehmen, internationalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Aber ich wollte einfach mal spüren, wie die andere Seite ist und bin dann auf die andere Seite gewechselt als HR-Direktorin bei der Avis Budget Group und habe da wirklich so das klassische End-to-End, ich sag mal, das the good, the bad and the ugly von HR auch kennenlernen dürfen. Wir haben da ganz, ganz viel Transformation gemacht und meine 5 Jahre bei Avis waren ganz stark geprägt von einer kompletten HR-Transformation. Und bin dann nach vor jetzt eigentlich genau 5 Jahren zu Hays gewechselt, zurück in ein People-Business, was ich aus der Beratung kenne. Und das ist schon ein wirkliches Privileg, so eine Rolle zu haben in einem People-Business, People- und Culture-Officer zu sein, weil wir haben ja nichts anderes. Wir haben unsere Mitarbeitenden und da mit den Kolleginnen und Kollegen jeden Tag zu arbeiten, macht einfach unfassbar viel Spaß. Also sehr geradlinig, aber es ist mein Herzblut, meine Leidenschaft. Ich glaube auch nicht, dass sich das noch in meiner zukünftigen Karriere groß ändern wird, dass ich den Bereich jeweils verlassen werde.
Ja, jetzt hören die Zuhörenden dich ja nur, sehen dich nicht. Man sieht aber deine Augen leuchten, wenn du hier über dein Thema sprichst. Und offensichtlich war das für dich ja schon sehr lange klar. Und dieser Weg war halt demzufolge stringent. Aber du hast ja dennoch aus ganz verschiedenen Facetten HR erlebt und mitgestalten können. Bevor wir auf deine eigentliche Aufgabe jetzt bei Hays zu sprechen kommen, für die wenigen Menschen, die jetzt zuhören und denken, Hays wer, Hays what, gib uns doch nochmal einen Überblick, was Hays heutzutage für ein Konstrukt eigentlich ist.
Absolut. Also wir sind global aufgestellt, wir sind ein Personaldienstleister und Personalvermittler. Und was wir eigentlich tun, ist, dass wir Firmen dabei unterstützen oder unsere Kunden dabei unterstützen, Fach- und Führungskräfte zu finden. Das heißt, wir vermitteln Kandidatinnen, Kandidaten in den verschiedensten Branchen und vor allem auch in verschiedenen anderen oder unterschiedlichen Beschäftigungsformaten. Das ist zum Beispiel die Festanstellung, also ganz klassische Vermittlung von Festanstellung, die Arbeitnehmerüberlassung und auch die freiberuflichen Projekte. Und wir sind hier in Mannheim in Deutschland vertreten. Deutschland ist für Hays die größte Einheit, aber wir haben eben auch unsere anderen Regionen mit England, mit Australien und Amerika. Und wie gesagt, wir steuern mehr oder weniger Europa hier aus Mannheim aus.
Ah, da erklärt sich dann wahrscheinlich auch der Titel Germany and Europe.
Absolut. Wir sind, ich bin wie gesagt 5 Jahre dabei. Ich glaube, jedes Jahr war irgendwie eine andere Veränderung. Ich habe ursprünglich mal für die deutschsprachigen Länder angefangen und wir hatten da sogar noch Russland mit dabei. Das ist natürlich dann relativ schnell weggegangen. Dann kam Europa dazu, wo wir die ganz klassischen vielen europäischen Länder dazu genommen haben. Und das war wirklich auch eine ganz große Transformation. Wie schafft man aus lauter Silo-Ländern oder Silo-Subregionen eine starke People- und Culture- oder HR-Region? Und haben jetzt gerade vor ganz kurzem, eigentlich in den letzten 3 Monaten, aber auch unser Länderportfolio nochmal verändert und haben ein paar Länder eben rausgenommen, sind eben auf dem Weg dahin, ein paar Länder rauszunehmen, uns einfach auf bestimmte Märkte zu fokussieren.
Dabei ist Deutschland für euch ein wirklich wichtiger Markt, muss man sagen, ne?
Ja, absolut. Also ich würde mal sagen, das ist natürlich mit einer gewissen Bescheidenheit, aber natürlich schon der relevanteste und der stärkste Markt. Und das kann man natürlich auch nachlesen. Aber wir sind schon der ganz große Profittreiber für Hays insgesamt. Ja.
Jetzt müssen wir vielleicht einmal noch mal ein bisschen tiefer drüber sprechen. Es sind ja im Großen und Ganzen, wenn ich das richtig verstehe, zwei große Bereiche, die Hays abdeckt. Einmal sucht ihr Fachkräfte für Festanstellungen und einmal vermittelt ihr auch Leute für Interimspositionen. Ne? Ja. Und diese beiden Geschäftsmodelle, die stelle ich mir doch recht unterschiedlich vor, auch vor den Herausforderungen, die da sind. So kann man im Moment wahrscheinlich sagen, dass das Interimsgeschäft ganz gut läuft, das Festangestelltengeschäft wahrscheinlich wie der Gesamtmarkt unter Druck ist, ne?
Ja, und es ist natürlich immer, also die klassische Beraterantwort, it depends. Natürlich ist es sehr branchenabhängig und das merken wir natürlich auch in Deutschland, aber grundsätzlich ist es permanent, also die Festangestelltenvermittlung natürlich schwieriger und herausfordernder. Das wissen wir aber alle selbst aus unseren eigenen Unternehmen, dass momentan Festanstellungen schwieriger sind. Und wie gesagt, es ist jetzt pauschal, aber das ist wirklich sehr unterschiedlich in den verschiedenen Branchen und eben auch in den verschiedenen Skills oder Fähigkeiten, die gerade gesucht werden. Die, sagen wir mal, die Vermittlung von Freelancern, Projektkräften, Arbeitnehmerüberlassung, das ist sicher unsere Stärke, dass wir breit aufgestellt sind. Das hilft natürlich, weil wir wissen, trotz dem Druck auf den Personalkosten, ja viele Kunden von uns Projekte weitermachen müssen. Ob das Digitalisierungsprojekte sind, ob das Themen sind wie Cybersecurity, ob das irgendwelche Auslaufen von SAP-Modulen sind, auf HANA ziehen und so weiter und so fort. Und das hilft natürlich, weil wir da wesentlich flexibler mit den Kunden eben, ich nenne es jetzt mal Workforce Solutions, ein großer Begriff, aber genau das machen können. Wo können wir die Kunden unterstützen, ihre strategischen Ziele zu erreichen, indem wir eben kurzfristig da eben die richtigen Skills eben auch mit reinbringen?
Ja, an der Stelle, wir wollen das mit dem Markt auch jetzt gar nicht vertiefen, weil jeder Mensch, der hier zuhört, weiß ohnehin, wie herausfordernd die Marktentwicklung ist in den letzten 2,5 Jahren. Und eine Empfehlung von mir nochmal, also es gibt ja den Hays Fachkräfteindex, den werde ich auch mal in den Shownotes verlinken, natürlich auch neben deinem LinkedIn-Profil, Imke, weil das für mich schon auch wirklich ein Index ist, wo ich regelmäßig drauf schaue und auch auf Saatkorn schon verdammt oft, fast bei jeder Veröffentlichung auch was geschrieben habe. Und da kann man sich einen guten Überblick verschaffen, wie das aussieht insgesamt, aber wie das auch aussieht in verschiedenen Branchen, wie beispielsweise im juristischen Bereich, in der IT oder auch HR, um nur mal drei davon zu benennen. Also es ist wirklich, wirklich ein Standard, sollte jede HRerin, jeder HRer kennen, diesen Report. Gut, soweit vielleicht dazu, aber eigentlich wollen wir über dich sprechen und deine Rolle, jetzt in dem Fall Chief People and Culture Officerin. Das ist spannend, weil du machst es für Deutschland und Europa und natürlich ist HR ein Themenfeld, was von der rechtlichen Betrachtungsweise oft sehr national geprägt ist. Aber natürlich, wenn man ein Unternehmen wie Hays hat, was international aufgestellt ist, wenn man für verschiedene Regionen zuständig ist, man doch kulturell vermutlich den Anspruch hat, sich auf dieselben Werte zu verständigen und auch dieselbe Story nach außen zu erzählen. Wie läuft das genau bei Hays? Wie zentral, wie dezentral ist eigentlich dein Job?
Ja. Also es ist total spannend und ich glaube, wenn wir vor einem halben Jahr oder Dreivierteljahr hier gesprochen hätten und wir haben ja auch schon öfter gesprochen, Gero, sah die Welt ein bisschen anders aus. Wir sind gerade durch eine extreme Transformation, nicht nur im HR-Bereich, aber wir wollen ja heute auch über HR sprechen, gegangen. als ich zu Hays gekommen bin vor 5 Jahren, und ehrlich gesagt war das auch ein Grund, warum ich zu Hays gekommen bin, waren wir sehr dezentral aufgestellt. Also ich habe mich über eine Rolle gefreut, wo ich unfassbar viel Freiheiten habe, viele Freiräume hatte, viel Impact hatte, eigene Budgets, Verantwortung und ich sage jetzt mal salopp, so ein bisschen tun und lassen konnte, was ich wollte. Solange die Zahlen gestimmt haben, hatten wir natürlich schon über eine gewisse Group Governance und wir haben zusammengearbeitet, aber das war eher so ein bisschen ein Zusammenarbeitsmodell und nicht irgendwie in einem, sagen wir mal, Organisationsdesign oder Target Operating. Man hat Best Practices geteilt, aber das war es so ungefähr. Und damit waren wir auch, würde ich sagen, in vielen Regionen sehr erfolgreich. Aber natürlich merkt man schon, und gerade wenn natürlich dann der Markt ein bisschen schwieriger ist, dadurch entstehen einfach bestimmte Silos. Und wir haben, egal ob jetzt in der Region oder pro Land, bestimmte Dinge einfach 15 Mal gemacht. Also jedes Land fühlte sich berufen, Führungskräftetrainings zu erstellen. So, und grundsätzlich sagen wir und auch zu Recht, naja, ich glaube schon, dass man das sehr zentral machen kann. Es wird immer lokale Nuancen geben, aber diese klassische 80-20-Regel ist bei manchen Themen total richtig. Das heißt, seit ungefähr 1,5 bis 2 Jahren und auch ein bisschen so mit dem, als unsere globale Chief People and Culture Officerin dazu kam, haben wir angefangen, wesentlich zentraler zu denken und eben auch mit wirklich dem Schritt jetzt in diesem Jahr, im Anfang des Jahres, ein neues Target Operating Model aufzustellen, wo wir wirklich uns überlegt haben, was muss dezentral passieren und was muss zentral passieren. Und diese Reise haben wir jetzt wirklich gemacht. Mit allen Vor- und Nachteilen muss man ganz, ganz klar sagen und auch ehrlich gesagt, das letzte halbe Jahr war tough. Das war für uns alle wirklich schwierig, weil ich habe es ja auch gesagt, ich kam aus einem guten Grund zu Hays. Auf einmal sitzt man da und sagt, vielleicht habe ich nicht mehr die Freiheitsgrade, die ich vorher hatte und die mir auch gefallen haben. Aber so ein bisschen dann immer wieder zu denken, okay, aber dafür kriege ich andere tolle Sachen und wie funktioniert das und wie funktioniert das? Und in dieser Reise oder auf dieser Reise befinden wir uns nach wie vor. Aber ich würde sagen, also wir haben uns sehr stark von einem sehr dezentralen Setup zu einem, ich würde mal sagen, einer guten Mischung hin bewegt. Ist das schon alles perfekt? Nein, ist die Antwort. Aber auch das braucht absolut Zeit.
Naja, und wir beide wissen ja auch ganz genau, wahrscheinlich auch wie die meisten, die jetzt hier zuhören, diese Reise hört ja nie auf. Da kommst du ja nie an den Punkt, wo du sagst, jetzt ist alles perfekt und jetzt haben wir nichts mehr zu tun, wäre ja auch irgendwie ein bisschen blöd für dich und deine Rolle, sondern das geht ja eigentlich immer weiter und das sind ja teilweise auch so Schwankungen, wenn man das über einen langen Zeitraum betrachtet. Ich jetzt bei Bertelsmann im Konzern bin ich seit 26 Jahren, da gab es von der totalen Dezentralität zu etwas mehr zentraleren Ansätzen, dann vielleicht wieder dezentraler, je nach Wirtschaftslage und wie es im Unternehmen insgesamt so ging, unterschiedliche Phasen. Und das wird auch immer so sein. Bei dir im Speziellen ist das Spannende ja, du bist gekommen für sehr viel Freiheitsgrad und qua Rolle bist du ja auch eine, die den Freiheitsgrad bei anderen wiederum dann beschneiden muss und sich auch selbst sehr klar darüber sein muss, hey, bestimmte Punkte, die mir mal sehr wichtig waren, also, die sind anderen Leuten wahrscheinlich auch sehr wichtig und trotzdem müssen wir jetzt in eine andere Richtung gehen. Wie machst du das? Das ist also per Order de Mufti kann man das machen, aber ist ja wahrscheinlich schwierig.
Ja. Und ich glaube, diese, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Reise in Europa oder mit Europa, die war wirklich die letzten 3 Jahre, gehört sicher zu einem meiner, ja, ich würde sagen, schönsten Geschichten auch in meiner Karriere. Als ich gefragt worden bin, Europa zu übernehmen, habe ich natürlich gesagt, ja, klar, mache ich gerne. Für 15 Länder von Kleinland, 20 Mitarbeitenden bis Länder wie Frankreich, wo wir damals so knapp 1000 Mitarbeitenden hatten und alles dazwischen. Also ein komplett verrücktes Setup, aber natürlich ein sehr spannendes Setup und natürlich gesagt, mache ich wahnsinnig gerne und freue mich auch auf diese Erweiterung. Und wir haben wirklich gut 1,5 Jahre gebraucht, um aus diesen lauter kleinen Ländern eine gute Community hinzubekommen. Und wie haben wir das gemacht? Eben genau das, was es ist. Es ging nicht einfach so die Ansage, so jetzt sagen wir, so geht's und wir in Deutschland oder wir in Mannheim wissen alles, wie jetzt das spanische Geschäft geht und so muss es jetzt gemacht werden, sondern wirklich viel zuhören, viel verstehen, vor Ort sein, mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden, hinterfragen und wirklich so Schritt für Schritt dieses Mindset aufbauen. Jeder macht was toll und lasst uns doch irgendwie das Tollste aus allen Ländern zusammenziehen und daraus eine gute Lösung machen, statt zu sagen, das ist jetzt unsere Lösung, weil in Deutschland haben wir das größte Team und dementsprechend wird so gemacht. Was mir auch ganz wichtig war, als wir angefangen haben, Rollen zu besetzen, können wir Rollen eben auch aus den verschiedensten Ländern besetzen, dass sich jeder irgendwie auch wieder so repräsentiert fühlt und gehört fühlt. Aber es ist auch, also das hat eine Weile gedauert, ja, und es hat eine Weile gedauert und dann, ich glaube auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das, man geht dahin und alle sagen ja, ja und man reist wieder ab und eine Woche später wurde alles vergessen, was man da auch besprochen hat und jeder wurschtelt da wieder so im eigenen Saft rum und es war auch eine sehr dezentrale P&L und am Ende, solange die gestimmt hat, war das jetzt mal egal, was die Imke da so erzählt hat. Diese Reise und wirklich Zeit und Geduld zu haben und dieses Vertrauen, ich weiß, es ist so, wir reden immer wieder drüber, aber es ist so wichtig, das Vertrauen zu bekommen, dass die Leute gesagt haben, hey, ich habe eigentlich was davon, es ist toll, was die in Polen machen und super, das nehme ich jetzt auch auf. Und klar, über Verantwortung zu sprechen, über Ziele, jeder hat ein klares Ziel, alle haben europäische Ziele bekommen, wo man so ein bisschen diese Zusammenarbeit eben auch gefördert hat. Das war letztendlich eine ganz, ganz spannende und tolle Reise, die wir da zusammen hingelegt haben. Ihr sagt, leider haben wir jetzt ein paar von diesen Ländern im letzten Quartal abgegeben. Ich glaube aber auch, muss man auch sagen, es gibt immer zwei Seiten jeder Geschichte. Für diese Länder ist das teilweise gar nicht so verkehrt, weil wir auch versucht haben, mit unserer Zentralisierung alles gleich zu machen. Und wenn ich ein Land mit 20 oder 30 Mitarbeitenden habe, machen bestimmte Dinge einfach keinen Sinn. Also wenn wir über Einführung HR-Systeme sprechen und ich 20 Leute auf dem Excel machen kann, ist das halt immer die große Frage. EU Pay Transparency Directive, egal was wir gemacht haben, für die großen Länder, größere Teams, alles machbar. Ein bis eineinhalb Mann Show in den kleinen Ländern, totale Überforderung. Und ich glaube, man muss da auch ehrlich sein und immer wieder überlegen, ist das dann das richtige Setup und vielleicht muss man einen anderen Weg gehen. Und ich weiß auch, also ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, schade, dass sie jetzt nicht mehr direkt im Team sind, aber wir haben gesagt, es ist immer noch die erweiterte Hayes-Familie und wir unterstützen die auch. Aber ich glaube, auch da muss man mal so eine Entscheidung treffen und am Ende ist es die richtige Entscheidung, wenn man so einen starken Zentralisierungsweg geht.
Du hast gerade schon was angesprochen, was mich jetzt aus einer Saatkorn-Perspektive natürlich ganz besonders interessiert. Ich bin ja immer so auf der Schnittstelle von eigentlich Technologie auf der einen Seite, natürlich immer mit HR-Bezug und der Einstellung, dem Mindset, der Attitude auf der anderen Seite unterwegs. Und du kannst ja die tollste Technologie haben. Wenn die Einstellung nicht stimmt, dann hast du da ein tolles System, es passiert aber nichts damit. Das heißt, wenn du wirklich einen Impact generieren willst, dann musst du die Leute mitnehmen, die Leute begeistern und die müssen dann auch Technologie entsprechend zum Leben bringen. Jetzt stelle ich mir das echt herausfordernd vor, in so eine Struktur reinzukommen, wo ursprünglich mal jeder machen durfte, was er wollte. Und ich fabuliere jetzt mal hinein. Wahrscheinlich gab es eine extremst heterogene HR-Technologielandschaft, die du vorgefunden hast.
Wenn man Excel als Technologie mit bewerten möchte, ja.
Ja, gut. Also am Ende ist es ja, also auch, wenn da kein anderes Tool im Einsatz ist. Und das ist ja gerade auch schon erklärt, warum das manchmal gute Gründe hat, dass es so ist. Aber wie bist du da mit deinem Team vorgegangen? Wie habt ihr da versucht, Dinge irgendwie zu streamlinen? Weil dafür muss man jetzt nicht das studiert haben. Ist natürlich klar, wenn du 7 Systeme laufen hast, als Beispiel jetzt nur, das ist teurer, als wenn du nur 1 hast am Ende des Tages.
Also wir haben diesen Code noch nicht gecrackt. Am Ende ist es jetzt in der Zwischenzeit ein globales Thema geworden und nicht ein Europa-Thema. Wir haben in Deutschland, sind wir auf SAP und haben vor 2 Jahren auch SuccessFactors eingeführt und nutzen in den deutschsprachigen Ländern das System. Während Europa und eigentlich auch der Rest der Welt auf anderen Systemen unterwegs ist.
Da kann man nur hoffen, dass es in dem Fall Smart Recruiters war. Keiner steht am Rande.
Und das ist nach wie vor unsere große Reise. Also wir haben noch nicht eine globale Entscheidung getroffen. Wir haben das Thema immer, also ich würde mal sagen, zum zweiten oder dritten Mal angegangen. Und selbst wenn man sagt, aus 7 macht 2, also es war jetzt auch gar nicht, dass man gleich alles in einem Schwung macht. Aber auch das haben wir nicht geschafft. Warum nicht? Ich glaube, jeder auch hier im Call, der sich mit den Themen beschäftigt hat, weiß, wie unfassbar schwierig dieses Thema ist. Es ist ein Monster. Ja, also und ich habe es in meiner letzten Rolle bei Avis habe ich Workday eingeführt. Wir haben das Big Bang global gemacht. Puh, das waren viele schlaflose Nächte. Ja, und deswegen war ich jetzt auch gar nicht traurig, dass wir das nicht unbedingt alles im Big Bang machen. Wir sind aber dran, wir sind nach wie vor dran, das eine globale Lösung zu finden, um eben genau dieses Thema anzugehen. Mein größter Frust, und auch das wissen wahrscheinlich viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die in ähnlichen Setups arbeiten, wenn ich gefragt würde, wie viele Leute hast du bei People and Culture in Europa? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es, weil ich also Kästchen zähle oder mir irgendein Excel, was ich also jeden Monat
Aber
mein
nicht
Team mal
auf
bitte
Knopfdruck halt.
nicht auf Knopfdruck. Und es ist ja egal, wir sind ja nicht nur für uns zuständig, sondern wir kriegen ja dauernd die Anfragen und wie viele sind wir in großen Transformationen? Dann will jemand wissen, wie sieht es in der Organisation aus, in der Organisation? Und am Ende ist es jedes Mal ein Zusammensammeln in Excel, was aus Spanien kommt, was aus Italien, Polen und so weiter kommt. Während wir in Deutschland einfach schon gut aufgestellt sind, das geht dann, das ist Knopfdruck, ist Europa wirklich immer einsammeln. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Deswegen bin ich froh, dass wir das Thema angehen, aber wir sind einfach noch nicht so weit und versuchen gerade so ein bisschen die Brücke. Und ich glaube, auch da gibt es ja ganz viele andere Gedanken, Themen, womit sich auch ganz viele beschäftigen. Wo kann man noch effizienter sein? Wo kann man Shared Service, jetzt mal abgesehen von der Location, wo kann man einfach noch viel mehr bündeln und Skalierbarkeit? Das geht halt nicht, wenn man auf sieben Systemen sitzt. Ja, und das ist, glaube ich, auch so für uns die große Reise. Wir haben unser Target Operating Model angepasst. Aber das ist jetzt die ganz große Herausforderung für die nächsten 6 bis 18 Monaten, eben das im nächsten Zug damit zu machen.
Lass uns kurz mal bei dem Thema Operating Model und auch Target Model bleiben, weil wir haben das angepasst, hat sich auch so mal eben schnell dahingesagt an und de facto ist es natürlich wahrscheinlich eine Riesenreise gewesen, ne? Hol uns doch da auch noch mal ein bisschen ab, bitte.
Also was ich wirklich positiv, was ich wirklich positiv finde, ist, auch wenn wir natürlich auch, wie gesagt, das Thema Zentralisierung, Dezentralisierung, das ist nicht immer leicht. Ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Chefin, mit der, die mich viel einbindet und selbst wenn ich jetzt vielleicht dezentraler bin oder ja, also nicht, also oder beziehungsweise mehr zentralisiert wird, darf ich trotzdem nach wie vor viel mitwirken, habe viel Freiräume und dafür bin ich auch wirklich, wirklich dankbar und das ist auch der Grund, warum ich das auch alles total unterstütze, was wir hier machen. Wir haben uns wirklich überlegt und es ist, glaube ich, auch so ein klassisches Modell, dass man sagt, welche Dinge muss man einfach im Land lassen, ja, oder welche Dinge sind lokal und das sind so die Klassiker. Es ist das klassische Business Partnering, das sind Themen wie Talent Acquisition, das ist bei uns das Thema Arbeitsrecht oder die Ausbildung in Deutschland. Es gibt einfach bestimmte Themen, die erstmal lokal sind und deswegen auch das Thema, sagen wir mal, HR Admin, HR Operations ist auch noch lokal. Wie gesagt, vielleicht eines Tages mit besseren Systemen kriegen wir das auch anders. Und dann haben wir gesagt, welche Dinge kann man einfach entweder regional oder in klassischen COEs machen. Also am Ende haben wir viele Dinge, die, glaube ich, auch ganz, also oder recht vertraut sind für viele. Wir haben uns entschieden, das Thema Learning kann man wesentlich zentralisierter machen. Das Thema Reward kann man zentralisierter machen, obwohl hier müssen wir mal schauen, wie es am Ende
Die
ausgeht.
Steuern sind unterschiedlich
Ja,
natürlich.
nicht nur das, aber es ist trotzdem, also wir haben gesagt, konzeptionell kann man Reward zentraler machen. Aber es ist trotzdem noch eine relativ hohe Lokalisierung, notwendig. Und so haben wir das ein bisschen gespielt, wo wir gesagt haben, wo kann man eher 80-20, wo ist es ein 60-40, sowas in die Richtung. Und haben dementsprechend uns überlegt, welche Teams brauchen wir denn? Das heißt, wir haben lokale Teams, wir haben die Commercial People Partner genannt, das ist der klassische Business Partner, aber mit dem viel, viel, viel stärkeren Commercial, Mindset. Kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, finde ich mega cool. Dann das klassische Talent Acquisition, Arbeitsrecht und so weiter. Dann haben wir regionale, also für Europa habe ich eine COE für Learning, für Comp Benefit of Reward und das ganze Thema Projects and Analytics. Das sind so die Themen. Und diese COEs arbeiten mit den globalen COEs zusammen. Und da ist dann so ein bisschen eigentlich diese Verkettung. Was kommt aus dem Business? Also wie können wir da halt eben das Design machen? Dann wird es global designt, einmal und richtig, und dann gibt es wieder die lokalen Anpassungen und geht zurück ins Business. Also wie gesagt, ich bin mit dem Setup sehr zufrieden, aber auch hier, wir hatten riesige Veränderung im Team. Wir haben mit der Veränderung ein großes Einsparthema, was Kosten und auch Headcount angeht, Effizienzen. Und daher war das überhaupt kein leichtes Jahr, weil das eine ist ja, man geht immer als erstes durch die Change-Kurve und dann irgendwann muss man natürlich auch den Rest des Teams, erst die Führungskräfte und den Rest des Teams mitnehmen. Und wir haben ja alles auf den Kopf gestellt. Und ich habe neulich den einen Podcast von dir und mit der Miriam von Westwing gehört und ihr habt drüber gesprochen, auch wenn es keine schöne Zeit ist als HRler, eine unfassbar lehrreiche Zeit. Und das darf man, da muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen, wie man das sagt, aber also meine Lernkurve war unfassbar groß und steil das letzte halbe Jahr, aber natürlich war es nicht leicht und emotional schon eine Herausforderung, ja.
Ich glaube, das kann man sogar fast echt total abstrahieren, auch vom HR-Thema. Ne? Also wenn man so zurückdenkt, wenn ich zurückdenke, wann habe ich am meisten gelernt? Sicherlich nicht in den Phasen, wo ich am glücklichsten war oder wo es am einfachsten war, sondern dann, wenn es halt schwierig war und wenn man Dinge neu aufgebaut hat. Spannender Weg. Du hast kürzlich auf LinkedIn auch so ein bisschen so ein Resümee, wäre ja zu früh gesagt, aber so ein Teilresümee gezogen und hast gesagt, es gibt verschiedene Erkenntnisse, die für dich ganz besonders wichtig sind. Über das Operating Model haben wir schon gesprochen. Aber vielleicht haben wir noch ein paar andere Themen, die für dich da eine große Rolle gespielt haben oder spielen.
Ja, also ich glaube, das eine ist ja wirklich das Operating Model, was auf Papier zu bringen. Das ist, ich würde mal sagen, relativ einfach. Da gibt es auch gute Modelle. Ich glaube, da gibt es viel Erfahrung, die man lernen kann, wenn man ein bisschen rechts und links schaut. Da muss man auch die Welt nicht neu erfinden. Aber diese Umsetzung und vor allem dieses Team dahinter zu bringen, ich glaube, das wird auch immer die größte Herausforderung zu sein. Wir mussten uns von super Talenten verabschieden, einfach weil es nicht mehr reingepasst hat. Also freiwillig hätte keiner irgendwie, wäre keiner diesen Weg gegangen. Und dann dieses Operating Model zum Leben zu bringen, und ich gebe gleich nochmal ein, zwei Beispiele, sind wir gerade dabei. Und der Frust und die Kritik auch aus dem eigenen Team ist auch nachvollziehbar. Also das klassische Beispiel, wir haben signifikant reduziert, haben gesagt, es wird ganz viel aus den globalen COEs kommen, aber die liefern noch nicht. Ja, und andersrum, und es ist hier kein Blaming, andersrum sind wir auch noch nicht so aufgesetzt, um irgendwie auch den Input zu liefern. Das heißt, wir stehen gerade da mit signifikant weniger Headcount und haben mehr Arbeit. Und das muss, und ich habe immer gesagt, so eine Transformation funktioniert und auch das, was wir uns auf Papier gemalt haben, funktioniert, wenn das Business geduldig ist, uns auch gerade ein bisschen Zeit gibt, uns zu finden. Und nicht anfängt, gut, dann machen wir es halt selbst, weil wir können ja Recruiting, können wir sowieso selbst als Hälfte, machen wir es selbst. Ja, und ein bisschen Führungskräfteentwicklung kann auch jeder. Also das Business muss uns Geduld geben und auch hinter uns stehen. Und wir brauchen natürlich auch die COEs, die das liefern, was sie versprochen haben. Dann funktioniert dieses Konstrukt. Aber sobald dieses Konstrukt nicht funktioniert, das ist eine große Herausforderung. Und da sind wir jetzt auch gerade ordentlich im Spannungsverhältnis. Ja, zusätzlich gehen wir nicht nur in People und Culture durch Transformation, sondern auch in anderen Bereichen. Und am Ende ist halt People und Culture oder HR immer involviert. Immer. Egal, wo wir was in der Organisation machen, es braucht uns immer. Ja, ob es in die Umsetzung ist, in die Rechtsberatung ist und so weiter und so fort. Das heißt, als erstes zu gehen in die Transformation, ist mutig und bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt schon einige, also ein bisschen gebrandmarkt sind in ein paar Dingen. Aber auch da, mein Team ist unfassbar, die sind unfassbar stark, unfassbar toll und haben sich alle auch committed, diesen Weg zu gehen. Die gesagt haben, sie bleiben und auch teilweise auf neue Rollen beworben haben, die sind mit vollem Herz und Leidenschaft dabei und es hilft natürlich. Aber da werden wir jetzt auch noch ein bisschen was zu knabbern dran haben.
Ja, ich drücke die Daumen, weil das ist natürlich genau das, was du beschreibst, diese Phase, diese Übergangsphasen von einem Gleichgewicht bis zum nächsten Gleichgewicht, da sind dann alle gefragt, wirklich Gas zu geben, auch wenn zwischenzeitlich sich das vielleicht echt schwierig anfühlt. Du hattest eben mal was gesagt, da kannst du gleich noch was zu sagen. Und zwar dieser Kommerzialisierungsaspekt. Der klassische Business-Partner, der war eigentlich, wie habt ihr das genannt?
Commercial People Partner.
Commercial People Partner. Welcher Gedanke steckt da dahinter?
Wir waren in Deutschland in People & Culture ein bisschen anders aufgestellt. Wir waren eher in den COEs aufgestellt und hatten gar nicht unbedingt das klassische Business-Partnering-Konzept. Jedoch in eigentlich fast allen anderen Hays-Ländern gab es den klassischen Business-Partner. Und was an der Rolle uns immer wieder auch, also intern immer wieder auch gestört hat, ist dieses klassische, das Business sagt, sie wollen es haben und der Business-Partner sagt, ja, wie hoch und wie schnell muss ich laufen, so ungefähr. Und nicht unbedingt auf Augenhöhe gechallenged hatten ein Partnering, sondern es war wirklich eher so ein bisschen Exekutiv oder Ausführung der Tätigkeiten. Und das hat natürlich auch, also die bestehenden Businesspartner auch nicht glücklich gemacht. Ja? Also es war gar nicht, dass es unbedingt gewünscht war, sondern eigentlich sich also eine gerne Veränderung gehabt hätten. Und wir haben gesagt, wenn wir das schon ändern, lass uns doch gucken, wie kann man diese Rolle anders gestalten, dass es einen wirklichen Business-Impact hat. Ja? Und wie können wir diese Rolle hinbekommen, dass das Ziel ist, und das ist auch eine Reise, das Ziel ist, dass wir stark Businesspartner haben, die auf Augenhöhe mit, bei uns ist im Vertrieb oder mit dem Vertrieb oder mit den verschiedenen Führungskräften diskutieren, wie sieht unser Talentpool aus? Ja? Also so People-Konferenzen zu machen und sagen, okay, wo sieht es genau, wo brauchen wir, wo haben wir einen Engpass, was Talente angeht, wo haben wir vielleicht irgendwie einen Stau, müssen wir Leute irgendwo vielleicht einen Sidestep machen? Und ganz andere Diskussionen zu führen als dieses klassische einmal im Jahr schauen wir vielleicht alle drauf und sagen so im fünften Jahr hintereinander steht dieser Mensch im Succession-Plan ready in 3 bis 5 Jahren. Und dann passiert wieder ein Jahr nichts und es geht dann drauf wieder in 3 bis 5 Jahren. Und das wollen wir wirklich ändern, dass wir viel, viel näher dran sind und einfach andere Gespräche führen. Das Thema Daten, und da rede ich schon oft und lange drüber, ist für mich total wichtig. Ich habe eine eigene oder wir haben eine Rolle, die auch wirklich als People Analytics und Insight oder Expertin für People Analytics und Insights gilt, die genau diese Daten bringen soll. Welche Trends sehen wir? Was sehen wir aus einer Mitarbeiterbefragung? Was sehen wir aus den Fluktuationszahlen? Sehen wir Muster und diese Sachen? Und das ist einfach eine andere Art und Weise, beratend zu sein, als dieses klassische, ich habe ein Problem mit Mitarbeiten und wie führe ich jetzt ein Gespräch? Mhm. Und diese Reise, ich glaube, die ist total spannend. Und wenn uns das gelingt und wir auch eben, wie gesagt, das Business haben, das uns da unterstützt und die freuen sich richtig drauf, ich glaube, dann wird das was richtig Gutes.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das setzt aber wahrscheinlich voraus, dass man entweder ein Re- und Upskilling der vorhandenen Kräfte sozusagen enabled, oder aber teilweise vielleicht auch Leute neu reinholt, ja, mit einem anderen Mindset.
Es ist die Mischung. Also wir haben, was ganz spannend ist, also das war ein offener Bewerbungsprozess für diese Rolle, wo sich vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen bewerben konnten und sollten, die durch die Veränderung keine Rolle im zukünftigen Setup mehr haben. Und wir haben tolle interne Bewerbungen gehabt und auch finden können, die zum Großteil eigentlich aus dem Vertrieb mal ursprünglich kam. Also die sprechen auch so diese Vertriebssprache. Und das gepaart dann mit einer gewissen HR-Erfahrung. Und trotzdem haben wir uns auch entschieden, die eine oder andere Stelle auszuschreiben und extern die Expertise mit reinzubringen und daraus eben eine gute Mischung zu finden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber das ist, also wir haben ein wirklich buntes, gemischtes Team. Jeder bringt ein gewisses Skillset mit und das zusammen wird richtig gut und dann mit einer gewissen Betreuung. Aber klar, natürlich hilft es schon denjenigen, die aus dem Vertrieb kamen oder kommen, da das ein oder andere Gespräch halt auch wirklich zu übersetzen oder wirklich die gleiche Sprache zu sprechen.
Was ist denn das, was für dich dieses Jahr noch passieren muss? Wir sprechen jetzt so, kann man ja sagen, Anfang August, die Ausstrahlung ist irgendwann Anfang September. So, die Hälfte ist schon rum. Was sind die großen Schritte, wo du sagst, das muss noch passieren, damit du am Ende des Jahres happy unter dem Tannenbaum sitzen kannst?
Ich kriege jetzt die Tannenbaumfrage. Gero, ich war interessanterweise, heute war ich gerade in der Planung und habe festgestellt, nach dem Urlaub ist schon fast gefühlt wieder Weihnachten. Also es ist gar nicht mehr so lange, nicht mehr so lange hin. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, was ich wir haben einen mutigen, oder wir sind einen mutigen Weg gegangen. Und ich führe diesen mutigen Weg und stehe 100% dahinter und glaube auch daran. Die Voraussetzung habe ich vorhin schon gesagt, das Business, wir müssen uns die Akzeptanz im Business schaffen. Das ist vielleicht mein erster Wunsch, dass wir bis Ende des Jahres wirklich, dass die Leute sagen, hey, das ist richtig cool, das ist anders. Ich spüre diesen Commercial People Partner und es ist was anders als vorher und dieser Mensch bringt Mehrwert und ich suche diesen Menschen proaktiv, weil ich weiß, der bringt eben Mehrwert für mich, für meine Entscheidungen, für mein Team. Das ist sicher der erste Weihnachtswunsch oder was ich mir wünsche. Und das Zweite ist wirklich, das hinzubekommen, wie kriegen wir diesen Balance-Act hin zwischen starker Reduzierung, der Druck bleibt oder wächst sogar, und diese Gedanken, die man sich macht in einem Target Operating Model, wie das alles aussehen soll, dass sie sich auch bewahrheitet haben. Dass wir es schaffen, auf eine 80-20-70-30-Lösung zu kommen und nicht bei einer 30-70-Lösung sitzen, weil dann funktioniert das Ganze nicht. Also das ist für mich, glaube ich, wenn wir dieses Target Operating Model zum Leben bekommen und gut ausfüllen bis Ende des Jahres, dann bin ich super happy unter dem Weihnachtsbaum.
Liebe Imke, meine Daumen sind gedrückt. Ich schätze die der Saatkorn-ZuhörerInnen auch. Dann sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Letzte Frage, weil wir schon fast durch sind hier zeitlich. Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Das kann jetzt sein, ein Gespräch, ein Erlebnis, ein Buch. Es kann, muss aber gar nicht mit der Arbeitswelt zu tun haben.
Ich oute mich mal. Ich bin gerade so ein bisschen Fangirl. Ich hatte, ich habe zwei wirklich inspirierende Damen, einmal direkt und einmal indirekt kennenlernen dürfen. Die eine habe ich vorhin schon erwähnt, Miriam von Westwing, als ich den Podcast gehört habe. Ich habe einfach zugehört und habe mir gedacht, wow, die ist so toll, eine tolle Frau, eine tolle Kollegin. Ich werde sie auch noch mal im Nachgang bei LinkedIn schreiben. Und liebe Miriam, falls du das hörst, wirklich, es hat mich wirklich inspiriert. Es hat einfach Spaß gemacht zuzuhören. Und es sind so viele Parallelen und so viele Momente, wo ich gedacht habe, oh, I feel you, ja, und I hear you. Und das war wirklich toll. Und auch das letzte Thema zum Thema Frauengesundheit fand ich cool, dass sie das auch noch mal angesprochen hat. Und das Zweite, mein zweiter Fangirl-Moment irgendwie im letzten Monat war, als ich einen Call mit Inga Transfeld-Hase jetzt von der TÜV Nord, die mal als BP hatte. Wir hatten vorher noch keinen Kontakt. Das kam so ein bisschen, als ich gefragt worden bin, will ich mich nicht mal dazukommen. Und auch da gesagt, was für eine Frau, was für eine Energie, was für eine Leidenschaft, so empathisch und Auch ich bin ich vielleicht schon auf diesem Level angekommen, freue mich jedes Mal, wenn da für mich Vorbilder dabei sind, wirklich tolle Frauen dabei sind, wo nicht alles perfekt ist, aber wo man einfach denkt, wow, die haben einen tollen Weg für ganz, ganz viele, die nach uns kommen werden, auch, sagen wir mal, vorbereitet für uns. Also zwei Fangirl-Momente diesen Monat, die mich inspiriert haben.
Super.
Ich habe auch gesagt, dass ich Fangirl bin. Also so ehrlich war ich dann auch.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank für deine Ehrlichkeit. Ohnehin in dem gesamten Talk sehr, sehr klar, sehr direkt. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg ganz viel Erfolg mit eurer Transformationsreise. Und ja, irgendwann machen wir sicherlich mal Folge 2. Danke dir erstmal, dass du die Zeit für Saatkorn genommen hast.
Danke dir, Gero. Bis zum nächsten Mal.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.